Als wir damals in der Jugendgruppe waren, haben wir dieses Lied getanzt. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Der Tempel wurde immer größer und auch der Raum hier war am Ende fast schon nicht mehr groß genug, weil wir so weit auseinandergegangen sind, unsere Fingerspitzen sich nur noch berührten, nicht wegen der Pandemie, sondern weil wir einfach anzeigen wollten, wir sind ein großer Kreis, wir sind eine große Gemeinschaft. Vorher stand hier eine lange Tafel. Schade, ich habe dieses Bild nicht als Präsentation gehabt, aber ich erinnere mich noch wie heute. Ich saß ganz hier vorne, hier stand keine Kanzel, sondern hier stand diese lange Tafel. Ich saß ganz hier vorne und ich hatte unser Erstgeborenes in der Hand. Erinnerte mich jetzt, wo dieses Bild kam. Und das war einfach schön. Wir konnten Gemeinschaft haben. Ja, meine Gemeinde, mein Zuhause. Wie sieht es bei mir zu Hause aus? Ich bewohne mit meiner Familie ein Haus am Stadtrand. Wir haben verschiedene Zimmer und Funktionsräume. Jeder darf seinen Teil zur Dekoration und zur Wohnlichkeit, sprich Ordnung und Sauberkeit, beitragen. Das Familienleben spielt sich tagsüber meist im Erdgeschoss ab. Gemeinsam sitzen wir im Wohnzimmer oder in der Küche. Manchmal drängen wir uns alle in das kleine Lego-Zimmer. Besonders, wenn es dort neue Lego-Modelle zu bewundern gibt. Am Abend verlagert sich das Familienleben ins Obergeschoss. Dort sind die Kinderzimmer und das Schlafzimmer mit dem großen Familienbett. Bevor wir den Tag beenden, wird dort gelesen und gekuschelt. Meist erzählen wir uns die Erlebnisse des Tages und stellen dabei fest, dass wir die gemeinsam erlebte Zeit mit ganz unterschiedlichen Aspekten betrachtet haben. Da hatte wohl jemand einen anderen Fokus. Er hat irgendwas anderes gesehen. Da ist zum Beispiel eine der Enkelkinder, die nicht vom gemeinsamen Abwasch spricht, obwohl sie dabei war, sondern sie spricht vom Vogel, der vor dem Fenster im Futterhaus saß und dem Abwasch zuschaute. Der gleiche Tag, der gleiche Raum und doch ein anderer Blickwinkel, denke ich dann manchmal. Und wie sieht es in der Gemeinde aus? Wir bewohnen als Gemeinde ein Haus im Stadtzentrum. Dort haben wir verschiedene Zimmer und Funktionsräume. Darf jeder seinen Teil zur Dekoration und zur Wohnlichkeit, sprich Ordnung und Sauberkeit, beitragen? Das Gemeindeleben spielt sich meist am Sonntag ab. Wie ist das hier in Eisenhüttenstadt? Hier gibt es auch ein großes Wohnzimmer und Funktionsräume. Ich sehe oder weiß, da gibt es eine Küche, eine Toilette, es gibt Nebenräume. Also ganz ähnlich. Als ich 15, 16 Jahre alt war und ohne christliches Vorwissen aus einem atheistischen Haushalt zur Gemeinde kam, war ich an 6 Tagen von 7 Tagen die Woche in der Gemeinde. Noch heute kann ich dir aufzählen, was wann stattfand. Montags war Hauskreis, dienstags Chor, mittwochs Mitarbeitertreff, donnerstags Bibelstunde, Freitag war der freie Tag. Ja, den gab es also auch. Samstags war Jugendstunde und Sonntag Gottesdienst mit Kinderstunde im Anschluss. Kleinen Augenblick. So, wenn man die Maske absetzt, fängt die Nase manchmal an zu laufen. Aber keine Angst, ich bin gestern getestet. Alles gut. Ja, also, nach dem Gottesdienst gab es damals Kinderstunde. Die war im Anschluss. Die Kinder mussten also erst im Gottesdienst sitzen und durften hinterher ihren Kindergottesdienst haben. Heute heißt dieser Kindergottesdienst bei uns Abenteuerland und ist parallel zum Gottesdienst. Die Kinder müssen nicht mehr warten. Manches hat sich also verändert. Wie ist das hier? Wenn ich richtig weiß, gibt es im Augenblick keine Kinderstunde, weil die kleinen Knirpse nicht so da sind. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben gehört von einem Erdenbürger, der geboren wurde. Warum nicht auch Kinder in dieser unserer Gemeinde? Für mich gehören sie in einer Familie dazu. Da ist es auch kein Problem, wenn sie mal quietschen. Hauptsache, ich kann trotzdem hören, was der andere mir sagen will. Warum? Mir ist es wichtig, dass ich höre, was der andere mir erzählen will. Darum meine nächste Frage. Warum sind mir regelmäßige Treffen und Gespräche in der Familie wichtig? Meine Familie ist recht groß. Meine Mutter, mein Ehemann, meine Schwiegermutter, 4 Geschwister mit Partnern, 2 Töchter mit Partnern und Enkelkindern, 4 Nichten und 4 Neffen mit wachsenden Familien. Ich habe noch eine angeheiratete Cousine mit Familie. Und an dieser Stelle will ich euch nicht weiter mit meinem Stammbaum behelligen. Ihr habt alle selbst Familie mehr oder weniger groß. Herkunftsfamilie mit Vater und Mutter, vielleicht auch selber Kinder, vielleicht auch Enkel, ganz unterschiedlich. Aber eine Herkunftsfamilie, die hatten wir alle, ob wir sie nun kennengelernt haben oder nicht. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich mit meiner Familie im Gespräch bin. Ich möchte gerne wissen, wie es meinen Lieben so ergeht, was sie Neues erlebt haben und ob sie Freude dabei hatten. Manchmal genügt eine Frage, zum Beispiel, wie geht es dir? Und wir können lange miteinander reden. Es gibt aber auch Themen, da werden die Fragen mehr und die Antworten kürzer. Vielleicht kennt ihr das. Bei uns sind das meist so emotionale Themen. Und da wir nicht alle in Frankfurt wohnen, nutzen wir technische Hilfsmittel. Deshalb fand ich die Idee vorhin mit dem Handyanschluss eine super Sache. Wir wollen im Kontakt bleiben, aber wir nutzen nicht nur Telefon oder Handy, wir nutzen auch das Schreiben von Briefen oder Karten. Ich habe aus der Gemeinde ganz vor gar nicht so langer Zeit, Anfang Januar war es, Post bekommen. Ich war überrascht. Diese Schwester habe ich glaube, 3 Jahre nicht im Gottesdienst gesehen. Aber sie schrieb mir in der Pandemie eine Karte. Das ist doch eine tolle Sache. Es gibt Möglichkeiten. Ja, wir schicken uns also als Familie Bilder. Zum Beispiel Bilder von den Enkeln oder selbstgemalte Bilder der Enkel, Großnichten und Großneffen. Das ist immer eine Freude, wenn man drauf gucken kann. Manchmal hat ein Familienmitglied etwas gehört, zum Beispiel aus der aktuellen Pandemielage, und kann es nicht recht einordnen oder hat es nicht so recht verstanden, wann und wo das Gesagte zutrifft oder für welches Bundesland das wohl Gültigkeit haben soll. Es gibt ja so viel an Wissen. Dann tragen wir unser Wissen zusammen. Noch ein Wort zu meiner angeheirateten Cousine. Sie schreibt wunderbare Familienrundbriefe mit kurzen Berichten zu jedem ihrer Kinder und zu sich und zu ihrem Mann. Wir sehen uns meist nur einmal im Jahr, aber wir sind auf eine aktuelle Weise da miteinander verbunden. Und ich habe dann oft das Gefühl, als hätte ich erst gestern auf Wiedersehen zu ihnen gesagt. Es ist, als wären wir uns vertraut, auch wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen. Wie ist das nun in der Gemeinde? Warum sind mir hier regelmäßige Treffen und Gespräche so wichtig? Ich möchte gerne wissen, wie es meinen Lieben geht. Ich möchte wissen, wie es dem Bruder, der Schwester an meiner Seite geht. Erstens können wir uns gegenseitig stärken. Viele von uns sind die einzigen Christen in ihrer Familie oder am Arbeitsplatz oder im Verein. Die meiste Zeit verbringen wir mit Menschen, die anders denken, glauben und fühlen als wir. Um stark im Glauben zu bleiben, brauchen wir das Miteinander, in der Gemeinde und auch in Kleingruppen, wo Gott im Zentrum steht. Denn Gott ist zumeist leider nicht das Zentrum unserer Umwelt, Dort zählen Geld, Urlaub, schicke Klamotten, tolle Eigentumswohnung, vielleicht ein Haus, sportlicher Erfolg, das neue Handy, das bessere Tablet, vieles an materiellen Dingen. Mir aber ist die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen wichtig. Sie hilft mir immer wieder, den Fokus auf Gott zu richten und ihm die erste Priorität im Alltag einzuräumen. Und in Krisen, wenn wir uns weit weg von Jesus fühlen und nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, weil sich alles falsch anfühlt, dann beten wir nicht nur miteinander und füreinander, sondern wir tragen die Freunde in der Krise mit. Wir glauben für sie mit. Das können wir auch in der Bibel lesen. Im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel steht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Tun wir das? Sind wir so nah am Bruder, an der Schwester? Corrie ten Boom formuliert es anders. Suche Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Ein Wolf tut keinem Schaf etwas, das mitten in der Herde steht. Ein Wolf tut keinem Schaf etwas, das mitten in der Herde steht. Es ist also wichtig, den Schulterschluss zu haben, beieinander zu sein, miteinander auf dem Weg zu sein. Ja, zweitens können wir uns in der Gemeinde, wenn wir uns sehen oder voneinander hören, Feedback geben. Wir können uns korrigieren. Menschen, die zu viel alleine sind und sich ohne Austausch mit der Bibel auseinandersetzen, entwickeln oft völlig absurde Vorstellungen von Gott. Es gibt so viele seltsame Internetseiten und pseudochristliche Bücher, auf die manche hereinfallen. Einfach, weil sie mit niemandem über diese Lektüre sprechen und kein Korrektiv erleben. Wenn die Gedankengebilde immer sonderbarer werden, also ähnlich wie in der Familie, wenn jemand Einzelteile von der Pandemie hört und sie nicht zuordnen kann. So kann es auch mit unserem Glauben sein, wenn wir Einzelnes hören und es nicht einordnen können. Wenn wir uns aber über die aktuelle Woche austauschen, miteinander Sorgen, Freuden und Hoffnungen teilen, auch handfest einmal miteinander diskutieren über unseren Glauben, dann werden wir sturmerprobt. Wer mit seltsamen Gedanken jongliert, kann in Freundschaften liebevoll einen anderen Blickwinkel gezeigt bekommen. Wie meine Enkelin, die gar nicht den Abwasch sah, also gar nicht die Arbeit, sondern die Freude, dass der kleine Vogel da im Futterhaus saß. Auch wir können entdecken, dass Gott uns täglich erfreuen möchte, dass er bei uns ist und uns stärken will. Corrie ten Boom sagt es in etwa so: Wenn ein Christ die Gemeinschaft mit anderen Christen scheut, lächelt der Teufel. Wenn der Christ aufhört, in der Bibel zu lesen, lacht der Teufel. Wenn der Christ aufhört zu beten, jauchzt der Teufel vor Freude. Wir wollen aber nicht, dass der Teufel jauchzt. Wir wollen, dass Christus jauchzt, dass Gott sich freut über seine Kinder, dass wir diese Freude in uns erleben, spüren und durch das offene Fenster hinaustragen in diese unsere Stadt. Drittens lernen wir von uns selbst nicht viel Neues. In der Predigt am Sonntag oder in einer Kleingruppe dagegen umso mehr. Andere Menschen erleben Gott ganz anders als wir, wissen und erkennen anderes als wir. Diese Gemeinschaft hilft uns, immer wieder den Horizont zu weiten und Gott tiefer kennenzulernen, statt in der eigenen Suppe zu schwimmen. Ein Theologe aus Lüdenscheid, der Bekennenden Kirche, Pfarrer Paul Deitenbeck, sagte dazu: In der Gemeinschaft lässt es sich leichter glauben, leichter beten, leichter freuen und auch leichter miteinander leiden. So ist es wohl in der Gemeinde und auch in der Familie. Es wird leichter, wenn wir es miteinander tragen. In der Bibel lesen wir im 1. Johannes Kapitel 1 über die Grundlagen der christlichen Gemeinschaft. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Der Bibeltext geht noch weiter und er ist dann nicht überschrieben mit Gemeinschaft entdecken, sondern mit Leben im Licht. Ich habe uns ein Licht mitgebracht. Ich habe es zwar nicht angezündet, ich habe auch keine Streichhölzer dabei, aber ich denke, ihr habt Vorstellungskraft. Wenn man daheim sitzt und eine Kerze anzündet, dann wird es doch rundherum heller. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir davon erzählen, wenn wir andere anzünden für den Glauben, dann wird es um uns herum heller. In einer alten Geschichte wird davon berichtet, dass ein Familienvater, ein König, zwei Söhne hatte. Er wollte gerne wissen, wer von beiden nach seinem Ableben das Königreich regieren sollte. Und er stellte dafür die Frage: Hier ist ein großer Raum. Bringt etwas herein bis zum Abend, was diesen Raum füllt. Ihr bekommt jeder als Ausgangsaufgabe das Gleiche, den Raum zu füllen. Und als Ausgangsmitgabe bekommt ihr eine Silbermünze. Das war damals schon eine Menge, aber auch nicht Unmengen. Der älteste Sohn läuft los, geht zu den Schnittern auf dem Feld und sagt: Ich gebe euch die Silbermünze und ihr gebt mir euren Abfall, damit füllen wir den Raum ruckzuck. Die Schnitter waren gerne bereit, ihren Abfall loszuwerden und füllten den Raum. Der ganze Saal war voll und es wurde langsam Abend. Der Jüngere war noch nicht zurück und der Ältere sagte: Mensch, Papa, ist doch alles klar. Das Königreich ist meins, ich bin dein Nachfolger. Ich habe den Raum hier ruckzuck, sogar mit Hilfe, vollgefüllt. Der Vater sagte mit Bedacht: Lass uns warten. Noch ist der Tag nicht vorbei. Dann kam der jüngere Sohn. Er sagte: Räumt doch bitte mal diesen ganzen Müll aus dem Raum. Und auch hier war es so, dass die Familie mit anpackte. Die Dienerschaft, alle, die da waren, räumten die Spreu wieder aus dem Raum. Und der Bursche stellte eine Kerze in die Mitte des Raumes. Der hatte Feuer dabei, der zündete die nämlich an. Und es wurde hell im Raum. Man sah die Gesichter, die ernsten Mienen, die lächelnden. Man sah die ganze Runde und der Raum erhellte sich. Was denkt ihr? Was hat der Vaterkönig gesagt? Wer sollte das Königreich bekommen? Der Ältere mit der Spreu oder der Jüngere? Es war der Jüngere, der Licht ins Dunkel gebracht hat. Es war der Jüngere, der nicht mit viel Aktionismus losgezogen ist, sondern der mit Bedacht auf den Einzelnen schauen konnte, weil er ihn sehen konnte im Licht, im wärmenden Licht der Kerze. So ist das auch mit Gott. Gott sieht meine Familie und deine Familie. Er sieht mein Zuhause und dein Zuhause. Er sieht meine Gemeinde, mein Zuhause und sieht er auch dich? Ich lese den Bibeltext weiter. Da heißt es: Leben im Licht. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie soll ich aber wissen, was du gehört, gesehen, betastet hast, wenn wir nicht darüber sprechen? Bei manchen Erlebnissen war ich vielleicht dabei und hatte auch dann eventuell einen anderen Blickwinkel. Lasst uns als Glaubensgeschwister in der Gemeinde vor Ort im Austausch bleiben. Wie in einer Familie, wie mit meiner angeheirateten Cousine und ihrer Familie. Lasst uns miteinander und mit Gott der Stadt Bestes suchen. Denn dazu hat Gott uns beauftragt. Im Jeremia 29, Vers 7 steht: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch hab wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, also der Stadt, so geht es auch euch wohl. Und das wünsche ich uns, dass es der Stadt, in der wir zu Hause sind, wohl geht. Weil Gott in dieser Stadt lebt und weil er durch unser offenes Fenster in die Stadt gehen und scheinen darf und Menschen erreichen kann. Gott die Ehre. Amen.